Freundschaft. Wir benutzen dieses Wort ja eigentlich ständig. Man klickt mal eben auf Freund hinzufügen, aber wenn wir mal ehrlich sind, spüren wir doch alle diesen riesigen Unterschied zwischen so einer digitalen Geste und, naja, echter, tiefer Freundschaft. Und genau darum soll es heute für Sie gehen. Basierend auf dem Artikel Freundschaft für ein gutes Miteinander wollen wir mal gemeinsam rausfinden, was ist das eigentlich, dieses geheimnisvolle Band zwischen Menschen? Wir nehmen Sie also mit auf eine Reise, von den alten griechischen Denkern bis in unsere heutige, ja, oft ziemlich widersprüchliche Welt. Einfach um zu verstehen, warum diese Beziehung so fundamental für uns ist. Und da gibt's gleich zu Beginn eine Frage aus dem Material, die mich nicht loslässt. Warum vertrauen wir unseren Freunden oft mehr als der eigenen Familie?
Mhm.
Der Artikel, der deutet an, es liegt daran, dass Freundschaft ein frei gewählter Raum ist. Also ganz ohne die Pflichten und Erwartungen von Blutsbanden. Packen wir den Gedanken doch mal aus.
Sehr gerne. Und dieses Auspacken, das fängt, glaube ich, am besten bei denen an, die wirklich, wirklich viel Zeit hatten, darüber nachzudenken. Den Philosophen. Und da landet man fast zwangsläufig in der Antike. Bei Aristoteles. Er hat sich dem Thema so gründlich gewidmet wie kaum ein anderer nach ihm.
Aristoteles, da denke ich sofort an, trockene Theorie. Er hat Freundschaft ja als die Bereitschaft, miteinander zu leben, definiert. Das klingt jetzt erstmal, sagen wir mal, nicht besonders aufregend.
Eher nach einer pragmatischen Wohngemeinschaft, oder?
Genau.
Aber das täuscht. In diesem ganz einfachen Satz, da steckt eine ziemlich radikale Idee. Aber, und das muss man auch sagen, auch ein gewaltiger Haken. Die radikale Idee ist, Freundschaft ist eine aktive Praxis, eine bewusste Entscheidung. Der Haken ist, was er unter Miteinander verstanden hat. Für ihn war die höchste Form der Freundschaft nämlich nur unter Gleichen möglich.
Ah.
Das hieß im damaligen Athen. Unter freien, gebildeten Männern. Frauen, Sklaven, Fremde, die waren da ausgeschlossen.
Moment mal, das ist ja ein extrem elitäres Konzept. Heißt das nach Aristoteles, könnte ich zum Beispiel nicht wirklich mit meinem Chef befreundet sein oder mit jemandem aus einem komplett anderen sozialen Umfeld? Das widerspricht doch eigentlich allem, was wir heute denken.
Der ist heute vielleicht relevanter denn je. Also dieser Gedanke der Augenhöhe.
Mhm.
Echte Freundschaft, so seine Analyse, erstickt, wenn ein permanentes Machtgefälle da ist. Es geht nicht darum, den gleichen Job oder Kontostand zu haben, sondern darum, dass man sich als Mensch auf gleicher Ebene begegnet, ganz ohne versteckte Agenda. Und von dieser Basis aus hat er dann unterschieden, was wir heute oft alles in einen Topf werfen.
Ah, Sie meinen diese drei berühmten Kategorien. Die helfen tatsächlich, das Ganze ein wenig zu sortieren, finde ich.
Exakt. Er sah zum einen die reine Nützlichkeitsfreundschaft. Das sind die Leute, mit denen wir uns zusammentun, weil es uns Vorteile bringt.
Der Kollege, der mir bei der Excel-Tabelle hilft. X-Klasse. Die Charakterfreundschaft. Das klingt aber auch wahnsinnig anspruchsvoll. Nur zwischen tugendhaften Menschen, wie er sagte.
Das ist es. Und das ist auch der Punkt, an dem die meisten von uns vielleicht nur eine Handvoll solcher Freunde im Leben haben, wenn überhaupt. Hier geht es nicht mehr darum, was der andere hat oder was man mit ihm macht, sondern wer der andere ist.
Okay.
Man schätzt den Charakter, die Integrität, die Art, wie dieser Mensch die Welt sieht. Und diese Art der Freundschaft, so Aristoteles, ist nicht nützlich, sie ist nicht mal primär vergnüglich, sie ist Selbstzweck.
Das ist die perfekte Überleitung zu dem Zitat, das mich im Artikel am meisten berührt hat. Es kommt viel später von Michel de Montaigne, aber es fühlt sich an wie die, ja, wie die menschliche warme Antwort auf den strengen Aristoteles. Weil er war, weil ich war.
Wunderschön, nicht wahr?
Ja.
Da ist keine Analyse, keine Kategorie, nur diese totale, bedingungslose Akzeptanz.
Und dieser Gedanke der Anerkennung, der zieht sich dann weiter durch die Philosophie. Bei Hegel zum Beispiel wird das fast zu einem Psychodrama. Stellen Sie sich einen Chef und seinen Angestellten vor. Der Chef will Anerkennung, klar. Aber die Anerkennung des Angestellten ist irgendwie wertlos, weil der sie ihm ja geben muss.
Weil es nicht freiwillig ist. Eben. Es ist keine ebenbürtige Anerkennung. Und Hegel sagt, wir werden erst dann wirklich wir selbst, wenn wir jemanden finden, der uns freiwillig als Gleichgestellten ansieht und uns spiegelt. Freundschaft ist also nicht nur nett, sie ist der Ort, an dem wir erst wirklich menschlich werden, weil die Machtspiele aufhören.
Okay, und dann? Dann kommt der Existenzialist Jean-Paul Sartre und wirft uns den Satz, Die Hölle, das sind die anderen vor die Füße. Das klingt ja erstmal wie die komplette Antithese zu allem, was wir bisher besprochen haben. Wie passt das denn zusammen?
Das ist eine fantastische Frage, weil sie genau auf den Kern zielt. Sartres Satz wird fast immer missverstanden. Er meinte ja nicht, dass andere Menschen prinzipiell schrecklich sind. Sein Punkt ist, wir werden uns unserer selbst erst durch den Blick der anderen bewusst. Wenn uns jemand ansieht, legt er uns fest.
Ah, er steckt uns in eine Schublade?
Genau. Der Kluge, die Schüchterne, der Witzbold. Dieser Blick kann zur Hölle werden, weil er uns die Freiheit nimmt, auch mal jemand anderes zu sein. Aber, und das ist die entscheidende Pointe, er ist auch die einzige Möglichkeit, uns selbst zu erfahren. Freundschaft ist nach dieser Lesart also der bewusste Versuch, diesen potenziell höllischen Blick in einen himmlischen zu verwandeln.
Also ein Freund ist jemand, dessen Blick dich nicht festnagelt.
Sondern dir Raum zur Entfaltung gibt.
Das ist eine starke Idee. Und die Romantiker um Höllelin, die treiben das ja noch weiter mit diesem fast schon poetischen Aufruf, komm ins Offene, Freund. Das ist mehr als nur ein schöner Satz.
Es ist ein ganzes Programm. Für die Romantiker war Freundschaft eine Einladung ins Ungeahnte, ein gemeinsames geistiges Abenteuer. Sie haben sogar den Begriff der Symphilosophie geprägt, also gemeinsames Philosophieren.
Das Denken als Dialog?
Richtig. Plötzlich kein einsamer Akt mehr. Das Offene ist der Raum der Möglichkeiten, den man allein nie erreichen könnte.
Diese Idee von Freundschaft, die alles übersteigt und sogar Machtstrukturen ins Wanken bringt, da fällt mir sofort eine Geschichte ein, die das auf die Spitze treibt, wo es um Leben und Tod geht. Schillers Ballade Die Bürgschaft, die kennen Sie sicher.
Oh ja.
Damon wird vom Tyrannen Dionysius zum Tode verurteilt. Er bittet nur um 3 Tage Aufschub, um seine Schwester zu verheiraten. Und als Pfand, als Bürge, bietet er seinen besten Freund an.
Eine unglaubliche Wette auf Vertrauen.
Total. Und es geht ja alles schief, was schiefgehen kann. Ein Unwetter, Räuber, die Sonne brennt. Er kommt buchstäblich in letzter Sekunde an, völlig erschöpft, als sein Freund schon zum Schafott geführt wird. Und dieser Tyrann, Dionysius, sieht das und ist fassungslos. Diese Treue erschüttert ihn in seinen Grundfesten, weil sie einer Logik folgt, die seine Macht überhaupt nicht kennt.
Mhm.
Und er lässt sie nicht nur laufen, er fleht sie an und sagt, ich sei, gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Das muss man sich mal vorstellen. Freundschaft, die eine Diktatur zum Wanken bringt.
Was uns ja direkt zu der Frage führt, wie hält diese ganze alte Weisheit unserer modernen Welt stand? Einer Welt, die doch so oft von Konkurrenz und ja, Misstrauen geprägt ist. Und hier wird es wirklich spannend. Denn die moderne Forschung gibt den alten Denkern auf verblüffende Weise recht.
Sie spielen auf die Arbeit des Forschers Michael Tomasello an, oder? Der sich unser Sozialverhalten im Vergleich zu Schimpansen angesehen hat.
Ganz genau. Tomasellos Forschung ist faszinierend. Er zeigt, dass Schimpansen zwar intelligent und sozial sind, aber ihr Verhalten im Kern immer auf Konkurrenz ausgelegt bleibt. Wenn 2 Schimpansen ein Problem lösen, geht es am Ende meist darum, wer den größeren Teil der Belohnung kriegt.
Und bei Menschenkindern?
Die sind von Natur aus das, was er ultrasozial nennt. Kleinkinder kooperieren, teilen und helfen einander spontan, ohne dass man es ihnen beibringen muss. Sie scheinen eine angeborene Freude an gemeinsamen Zielen zu haben.
Das ist eine schöne Vorstellung, dass wir im Grunde zur Kooperation geboren sind. Aber wenn ich mich so in der Welt umschaue, in der Politik, in der Wirtschaft, auf Social Media, dann habe ich oft das Gefühl, der konkurrierende Affe in uns gewinnt ziemlich oft, oder?
Absolut.
Ist die Idee der Freundschaft als mächtige Gegenkraft da nicht ein bisschen zu optimistisch?
Ein absolut berechtigter Einwand. Und die Antwort darauf ist vermutlich ja, der Affe gewinnt oft. Aber gerade deshalb ist Freundschaft so existenziell wichtig. Sie ist nicht einfach nur die nette, sonnige Seite des Lebens. Sie ist die bewusste, oft mühsame Praxis, sich gegen diese Konkurrenzlogik zu stemmen. Sie ist sozusagen das kulturelle Trainingslager, in dem wir unsere ultrasoziale Veranlagung pflegen, damit der Affe nicht die Oberhand gewinnt.
Das ist aber ein radikaler Gedanke, wenn man ihn zu Ende denkt. In einer Welt, in der alles optimiert wird, unsere Arbeit, unsere Fitness, sogar unser Schlaf, ist wahre Freundschaft vielleicht die letzte Bastion des Unproduktiven?
Ja.
Sie folgt ja keiner Kosten-Nutzen-Rechnung. Ein Freund ist nicht jemand, der sich lohnt. Im Grunde ist eine echte Freundschaft eine subversive, fast schon antikapitalistische Handlung. Finden Sie nicht?
Ich finde den Gedanken großartig. Subversiv, genau. Weil sie sich der Logik der Verwertbarkeit komplett entzieht. Eine Freundschaft beweist ihren wahren Wert ja gerade dann, wenn der andere uns keinen direkten Nutzen bringt. Wenn er krank ist, arbeitslos, vielleicht sogar mal eine Last und wir trotzdem da sind.
Das ist pure Solidarität.
Genau. Und wenn wir das von der persönlichen auf die gesellschaftliche Ebene heben, wird die Sprengkraft noch deutlicher.
Inwiefern?
Naja, unsere Gesellschaft ist doch durchzogen von Gräben. Zwischen Arm und Reich, Stadt und Land, von politischen Lagern ganz zu schweigen. Die große Politik scheitert oft daran, diese Gräben zu überbrücken. Freundschaft kann das im Kleinen leisten.
Wenn man den anderen als Mensch sieht.
Richtig. Wenn man mit jemandem befreundet ist, der völlig anders denkt oder lebt, kann man ihn nicht mehr so leicht als Feindbild abstempeln. Man muss sich mit der Komplexität auseinandersetzen. Freundschaft ist gelebte Solidarität, die da ansetzt, wo Systeme versagen. Und das funktioniert nur, weil sie einen geschützten Raum schafft. Das Schlüsselwort hier ist Authentizität.
Der Ort, an dem die Masken fallen.
Genau. Im Job, in der Öffentlichkeit, da tragen wir oft Masken, um zu funktionieren. Ein Freund ist jemand, bei dem wir das nicht müssen. Mehr noch, ein Freund ist jemand, der uns die Wahrheit sagt, auch wenn sie unbequem ist, und uns dabei hilft, die Person zu werden, die wir sein wollen und nicht die, die wir sein sollen.
Diese ganzen großen Ideen von Hegel und Sartre sind faszinierend. Aber ich frage mich die ganze Zeit, was heißt das jetzt für mich, wenn ich morgen meine beste Freundin treffe? Also, wie macht man das eigentlich, eine gute Freundschaft führen? Worauf kommt es im Alltag an? Der Artikel bricht das ja auf 4 sehr konkrete Elemente herunter.
Ja, und das erste ist das Fundament von allem, Vertrauen. Das ist so ein großes Wort, aber es entsteht im winzig Kleinen. Es wächst nicht durch große Bekenntnisse, sondern durch unzählige kleine Gesten der Zuverlässigkeit. Jemand hört wirklich zu, merkt sich eine Nebensächlichkeit, ist einfach da.
Ein stiller Vertrag.
Ein stiller Vertrag, genau. Und er ist extrem verletzlich. Ein einziger großer Verrat kann zerstören, was in Jahren gewachsen ist.
Das zweite Element klingt erstmal wie ein Widerspruch. Nähe und Distanz. Das ist doch die ewige Zerreißprobe in vielen Beziehungen.
Es ist die hohe Kunst. Wahre Freundschaft braucht beides und die Fähigkeit, intuitiv zwischen diesen Polen zu wechseln. Zu viel Nähe kann erdrückend sein, Besitzansprüche wecken, zu viel Distanz lässt die Beziehung auskühlen.
Es ist wie bei einem Tänzer.
Perfektes Bild. Ein guter Tänzer, der instinktiv weiß, wann er führen und wann er dem Partner Raum geben muss, ohne die Verbindung zu verlieren. Das ist auch der Grund, warum man manche Freunde monatelang nicht sieht und beim nächsten Treffen ist es, als wäre keine Minute vergangen. Weil die Basis aus Vertrauen diese Distanz aushält.
Zutat Nummer 3 ist mein absoluter Favorit. Humor.
Unverzichtbar. Humor ist das Schmiermittel jeder langlebigen Beziehung. Vor allem die Fähigkeit, gemeinsam über sich selbst und das eigene Scheitern zu lachen. Das entwaffnet, schafft eine unglaubliche Nähe und macht eine Freundschaft absolut krisenfest.
Das erinnert mich an einen Umzug mit einem Freund, bei dem wir das neue Sofa so genial im Treppenhaus verkeilt haben, dass es weder vor noch zurückging.
Oh nein!
Es war eine absolute Katastrophe. Der Hausflur blockiert, die Nachbarn wütend. Aber wir haben am Ende eine halbe Stunde heulend vor Lachen auf der Treppe gesessen. Die Situation war furchtbar, aber die Erinnerung ist Gold wert. Genau das meinen Sie, oder?
Das ist die perfekte Illustration. Es gibt da dieses schöne Bild im Artikel. Zwei Freunde verbringen einen ganzen Tag schweigend beim Angeln. Am Abend sagt der eine, das war das beste Gespräch, das wir seit langem hatten.
Ja.
Das ist diese Art von wortlosen Verstehen, das durch gemeinsamen Humor und geteilte Erfahrungen wächst.
Und das vierte Element ist vielleicht das Schwierigste, weil es nicht beim anderen, sondern bei uns selbst anfängt.
Richtig. Es ist die Freundschaft mit sich selbst. Der Artikel macht sehr deutlich, wer mit sich selbst im Krieg liegt, wer sich ständig kritisiert und verachtet, wird seine Freundschaften überfordern.
Weil man dann im Freund unbewusst nach einem Therapeuten sucht.
Genau, einem Retter, einem permanenten Bestätigungsautomaten. Freundschaft kann stützen und trösten, aber sie kann nicht die Arbeit ersetzen, die jeder für sich selbst leisten muss. Sich mit den eigenen Fehlern und Schwächen anzunehmen.
Das bringt mich zu einem letzten, sehr modernen Punkt, den der Artikel aufwirft. Die digitale Freundschaft. Da stellt sich ja die Frage, Kann man 500 Freunde haben, wie es auf manchen Plattformen angezeigt wird? Aristoteles hätte wahrscheinlich nur ungläubig den Kopf geschüttelt.
Und er hätte recht gehabt, wenn man seinen Maßstab anlegt. Was der Artikel aber klugerweise nicht tut, ist, die Technik pauschal zu verteufeln. Das Problem ist ja nicht der Chat oder das Videotelefonat,
sondern die Oberflächlichkeit.
Die Gefahr der Oberflächlichkeit, die Quantifizierung von Beziehungen. Man kann über digitale Wege absolut echte, tiefe Freundschaften aufbauen, auch mit Menschen, die man nie persönlich getroffen hat. Aber die Grundprinzipien, die wir besprochen haben, Vertrauen, die Balance von Nähe und Distanz, Humor, Authentizität, die gelten online genauso wie offline. Es geht darum, im digitalen Rauschen die wenigen Stimmen herauszuhören, die wirklich zählen.
Also, was nehmen Sie aus all dem mit? Fassen wir es einmal zusammen. Freundschaft ist kein Luxus, kein nettes Extra, wenn mal Zeit übrig ist. Sie ist eine menschliche Grundbedingung und, wie wir gesehen haben, eine gesellschaftliche Notwendigkeit.
Mhm.
Sie ist ein Schutzraum vor dem allgegenwärtigen Konkurrenzdruck und einer der wenigen Orte, an denen wir wirklich authentisch sein können.
Es gibt einen Satz in dem Artikel, der das für mich perfekt auf den Punkt bringt und den Sie sich vielleicht mitnehmen sollten. Freundschaft bedeutet, im anderen ein Stück von sich selbst zu erkennen und ihn dennoch er selbst sein zu lassen.
Wow.
In diesem Satz steckt alles drin. Die Nähe, die Identifikation, aber eben auch der tiefe Respekt vor der Freiheit und der Andersartigkeit des Freundes.
Ein wunderschöner Gedanke. Und damit möchte ich Ihnen einen finalen Gedanken mitgeben, der direkt an Hölderlins Hof anknüpft. Komm ins offene, Freund. Nehmen Sie diesen Satz für einen Moment mal ganz persönlich. Was könnte dieses Offene für Ihre Freundschaften heute bedeuten? Vielleicht eine unbequeme Wahrheit anzusprechen, die Sie schon lange mit sich herumtragen. Oder bedeutet es vielleicht, bewusst auf jemanden zuzugehen, von dem Sie eine politische oder soziale Kluft trennt, und einfach mal zu versuchen, den Menschen hinter der Meinung zu sehen? Das ist eine Frage, die bleibt, wenn unsere heutige gemeinsame Auseinandersetzung hier endet.